Ich bin dafür sowieso, dass Menschen sich darüber bewusst sind, was sie tragen. Kaufen ein Auto, das verliert den Wert direkt, aber ein Schmuckstück kann immer noch den Wert behalten, indem wir es trotzdem auch nutzen und tragen. Es macht natürlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich nicht weiß, wie lange kann sich der Kunde einen Luxusgegenstand noch leisten.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Herzlich willkommen im Finanzheldin-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und in der heutigen Folge dreht sich alles um Gold. Vor allem um Gold im Alltag mit Fokus auf schönen Schmuckstücken. Mit Sandra Kolm spreche ich über den Herstellungsprozess von Ringen, anhand welcher Faktoren sich der Preis eines Schmuckstückes verändert, welche Auswirkungen die Inflation und der Goldpreis auf ihr Geschäft haben. Und zum Schluss erfahren wir, was einer ihrer individuellsten und emotionalsten Aufträge war. Hallo, liebe Sandra, herzlich willkommen in unserem Podcast. Du bist ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme bei uns. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du beruflich?
Ah, hallo, hier ist die Sandra Kolm aus Dresden. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein im Finanzwesen. Da bin ich ja sonst nicht so, denn ich bin Goldschmiedin und Schmuckdesignerin hier und bin seit 15 Jahren mit meinem Unternehmen Atelier für Einzelstücke in Dresden ansässig. Genau, und mache natürlich Schmuck.
Das ist eine total schöne Branche, glaube ich. Also wenn man sich mit solchen schönen Dingen umgibt, magst du uns einen Einblick geben, was dich an deinem Beruf besonders begeistert?
Ja, das ist eine ganz tolle Frage, denn ich mache ja im Prinzip etwas, was erst in meinem Kopf rumschwirrt. Und das kann ich mit meinen Händen und den bestimmten Materialien, wie Gold und Silber und Edelstein, dann in eine Form bringen, die so ist, wie in meinem Kopf nachher, aber zweidimensional da ist. Und wenn ich dann Glück habe, was ja meistens so ist, dann will das auch noch jemand haben, weil es so schön geworden ist oder weil es so einen Wert hat oder weil es dem gefällt und Emotionen geweckt hat. Und das ist total genial. Also das ist eigentlich der schönste Job der Welt.
Total schön, wie du dafür brennst. Magst du uns kurz auch erklären beim Atelier für Einzelstücke, was du anbietest? Kann man sich das als typischen Juwelier vorstellen oder wie sieht so dein Alltag aus?
Also typisch nein, weil es sagt ja schon der Name, Einzelstücke werden bei mir produziert oder gearbeitet. Ich habe eigentlich den Anspruch, dass ich wirklich ein Schmuckstück baue, was es, vielleicht gibt es nicht nur einmal dieses eine Schmuckstück, das kann man nicht immer so sagen, aber es ist immer für die Person so gebaut, einmalig aus meinen Händen und dadurch ist es auch vielleicht ein bisschen unverwechselbar und wird für denjenigen gemacht. Also stellen wir uns vor, wir möchten heiraten und oder jemand möchte heiraten und sucht was Besonderes, nämlich nicht das, was der normale Juwelier im Angebot hat, weil es ziemlich, der Ring hat eine Farbe, zwei Farben, hat einen Stein oder fünf Steine, sondern irgendwie stellt er sich was anderes vor. Und das ist das, was ich versuche auch dann für den Kunden zu bauen, dass es anders ist, nämlich was stellt er sich vor? Was kann man machen mit den Farben, die zu einem stehen? Oder gibt's eine kleine Geschichte, die man verbaut? Zum Beispiel kommt einer aus München, der andere kommt aus Hamburg, und die haben sich getroffen, diese beiden Menschen, und die wollen jetzt den Weg gemeinsam gehen. Aber kommt aus den Bergen, der andere aus dem vom Wasser. Und dann kann ich zum Beispiel da Diamanten reinsetzen, die gehen auf einmal von weiß und werden ganz blau. Diamanten gibt es auch in blau. Und dann gehen die halt vom Schnee zum Wasser, von dem Berg zum Meer und haben auf einmal einen Symbolcharakter, die Ringe, die sonst gar nicht da gewesen wären. Ja, war ein bisschen viel Story gerade.
Nein, super. Wir wollen bei der Historik nämlich auch weitermachen. Du bist jetzt seit 15 Jahren selbstständig als Goldschmiedin und Schmuckdesignerin. Wie haben sich denn so im Laufe der Zeit die Schmuckstücke verändert und was würdest du sagen, ist etwas, was immer bleibt?
Okay, bleiben tun natürlich die Trauringe immer. Also die sind egal, ob sie schmal, breit, mit vielen Brillis, ohne Brillis. Da gibt's immer Menschen, die das spannend finden. Eins von den ganzen vielen Möglichkeiten. Was auffällig ist, dass vor 20 Jahren waren Schmuckstücke noch ganz winzig und da durfte nur so ein ganz kleiner Brillant im Stecker, im Ohr sein. Und heute sind die 80er wieder in oder die 90er. Alles darf wieder getragen werden. Also gibt's jetzt auch wieder große Ohrringe, auch mal eine dicke Kette. Gibt zum Beispiel ein Kettendesign, was ich selber in meiner Lehrzeit dachte, wow, das ist ja furchtbar. Sieht aus wie eine Oma-Kette. Das ist nennt sich Kordelkette. Die war jetzt total wieder in. Die wird jetzt wieder gekauft. Oder momentan gibt's ja auch junge Leute, so Studentenalter rum, die tragen Perlenketten auf einmal, auch Jungs, und finden das hip, wo wir sagen, okay, eine Perlenkette so aneinandergereiht, das ist ja altbacken, aber es hat alles ein Revival und alles kommt wieder, alles ist möglich, wenn es meine Persönlichkeit so ein bisschen unterstützt.
Jetzt wollen wir in unserem Finanzheldinnen-Podcast natürlich auch immer so ein bisschen auf die Finanzen gucken. Und jetzt gerade bei Gold haben wir auch schon hier im Podcast mal drüber gesprochen. Das war eigentlich bisher galt es immer als sehr stabile Anlageklasse. Aber in den letzten Jahren war ja der Goldpreis alles andere als stabil und ist vor allem rasant in die Höhe geschossen. Wie ist dein Blick auf die Goldpreisentwicklung?
Also momentan muss ich noch sagen, ist das noch in Ordnung? Aber es macht natürlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich nicht weiß, wie lange kann sich der Kunde einen Luxusgegenstand noch leisten? Also, oder welcher Kunde? Wie viele? An sich ist es aber auch schön, weil der Wert des Goldes wieder den Wert hat, den er eigentlich haben sollte. Denn ich bin dafür, dass man sich auch ein Schmuckstück nur kauft, weil man diesen Wert mitnehmen möchte, auch für immer vielleicht. Deshalb ist es so ein bisschen zwiegespalten, mein Verhältnis. Also er darf gerne jetzt stabil bleiben. An sich ist es jetzt eine Wertanlage, die sich wieder lohnt. Vor 5 Jahren, wo meine Kinder zum Beispiel noch zur Jugendweihe sich Geschenke gewünscht haben, hat man ja Geld geschenkt und ich war die Einzige, die immer eben auch bei Freunden gerne 1 Gramm Gold geschenkt hat. Das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so locker machen, weil es sich ja um 120%, glaube ich, gesteigert hat, der Wert dieses 1 Gramm Barren, der vorher noch 50 Euro gekostet hat. Das hat man Freunden eben gerne dann auch zur Jugendweihe oder Konfirmation dazu geschenkt. Der Wert war stabil, den konnten die Kinder nicht ausgeben. Der war einfach in der Schublade und sie können den erst irgendwann nehmen, wenn sie den wirklich brauchen und nicht, weil sie sagen, sie möchten jetzt konsumieren. Das fand ich toll oder finde ich immer noch toll als Geschenk. Allerdings natürlich, also jetzt haben sie etwas mehr als nur 50 Euro, die vielleicht auch den Wert schon verloren haben, dieser Geldschein. Deshalb ist es auch eine tolle Sache, ne? Also mein Kind hat jetzt eine Münze zu liegen, die sich mehr als verdoppelt hat im Wert und hat dadurch eine super Rendite.
Wie nutzt du denn Gold am liebsten? Also in Form von diesen Barren als Schmuck oder noch ganz anders?
Na, nutzen ist ja auch sehr
oder süß. Anlegen.
genau, also na, anlegen tue ich das im Prinzip schon in Form von den Schmuckstücken, die ich mache, weil ich natürlich möchte, dass meine Schmuckstücke durch den Wert meiner Arbeit auch noch eine Wertsteigerung in sich haben. Aber an sich, glaube ich, sind beide Sachen möglich, ne? Ich kann jetzt auch sagen, ich kann mein Gold nutzen, indem ich es wirklich als Schmuckstück mit mir trage, die ganze Zeit auch bei mir habe, als Talisman, als Wegbegleiter und dann trotzdem sagen irgendwann, okay, ich möchte jetzt davon meinen Kindern noch was Gutes tun oder das anderweitig verschenken und es hat immer noch den Wert. Das ist ja eine Sache, die es sonst fast gar nicht gibt so auf der Welt. Ne? Also wir kaufen ein Auto, das verliert den Wert direkt, aber ein Schmuckstück kann immer noch den Wert behalten, indem wir es trotzdem auch nutzen und tragen.
Werbung. Hey, wir haben da noch einen Geschenktipp für dich. Der Finanzplaner für Frauen ist ideal für alle, die mit finanzieller Klarheit und Selbstvertrauen ins neue Jahr starten möchten. Seite für Seite wird Finanzwissen vermittelt und zum Umsetzen angeregt. Aus unserer Sicht ein echtes Geschenk-Highlight. Viel Freude beim Verschenken. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Jetzt nochmal auf den Goldpreis und du hast schon gesagt, es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust. Inwiefern hat denn der Goldpreis auch Auswirkungen auf dein Geschäft beziehungsweise auf den Konsum deiner KundInnen?
Genau, das merkt man natürlich schon, seitdem auch die Energiepreise und so gestiegen sind, dass die Kunden nicht mehr so leicht fertig shoppen kommen. Also einfach mal sagen, okay, ich gönne mir jetzt in meinem Urlaub hier in Dresden beim Schaufensterbummel diesen besonderen Ohrringe. Das ist schon seltener geworden. Das muss man schon deutlich sagen. Was allerdings wiederum auch schön ist, dass ich deutlich mehr, ist ja auch ein Punkt, dass deutlich mehr Kunden kommen und haben alte Schmuckstücke und lassen sich daraus was Neues bauen. Und das ist etwas, was jetzt vielleicht auch ein bisschen im Trend ist und natürlich toll ist, weil wir recyceln das, was da liegt und bauen aus dem, was schon vorhanden ist. Also holen das Gold nicht wieder aus der Erde raus, sondern nutzen, was da ist und bauen, also ich baue daraus neue tolle Sachen, die dann wiederum Wegbegleiter bleiben und nicht in der Schatulle bleiben.
Also kann man sagen, aus alt macht neu und wir sollten alle mal mit Oma sprechen, in die Schatulle gucken und vielleicht dazu anregen, da nochmal neues Schmuckstück draus zu machen.
Absolut. Also es ist wirklich nicht nur bei den, ich sag das immer, wenn Trauringe bei mir gekauft werden, das fragt nach, das ist ja vielleicht heutzutage eine schönere Mitgift als die Teller, die man geerbt hat dann, wenn man heiratet. Hier können die Großeltern und Eltern alte Ketten, die nicht mehr getragen werden, die kaputt sind, die sich nicht mehr reparieren lassen, einfach angekauft werden oder sogar eingeschmolzen werden und daraus eben die neuen Ringe bauen, die für die Kinder eben auch wertvoll und fürs ganze Leben sind. Ja.
Wie funktioniert denn so ein Ringentstehungsprozess? Also woher kommt sonst das Gold, wenn es jetzt nicht aus einem alten Schmuckstück kommt?
Also grundsätzlich arbeitet man mit einer sogenannten Scheideanstalt zusammen als Goldschmied. Die gibt es in Deutschland verteilt. Da arbeite ich mit einer relativ kleinen Scheideanstalt zusammen, die sich eben darauf spezialisiert hat, nur zu recyceln, also keine neuen Erden nutzt und damit umweltfreundlich auch ist. Und dann ist es so, dass man ja gar meistens kein Feingold, wie der Barren den hat, benutzt, sondern ich legiere als Goldschmied das Gold. Das heißt, ich versetze Feingold und Feinsilber in der Schmelze zusammen in bestimmten Mischungsverhältnissen, weil dann ein besserer Werkstoff entsteht. Also ein Feingold ist ganz weich, ein Feinsilber auch, aber zusammen machen die etwas ganz Tolles. Sie werden härter, sie lassen sich besser bearbeiten. Und das macht man auf der ganzen Welt so. Natürlich ist es auch ressourcensparend. Und dieses Verhältnis von Gold zu Silber ist zum Beispiel, dann wird in diesen Zahlen 585er oder 750er Gold dargestellt. Da werden also 750 Teile Feingold auf 1000 Teile gemischt mit Silber. Und dann ist das eine tolle, satte, gelbe Farbe. Noch nicht so goldig wie der Goldene Reiter in Dresden. Da ist nämlich Feingold drauf. Aber eben schon eine schöne Farbe, die zu einem passt. Und zu manchen passt ja nur gar kein Gelbgold. Die brauchen ein Roségold. Und da ist es so, der Anteil, den lassen wir einfach mal gleich an Gold. Der ist immer noch 750, aber wir packen etwas vom Silber weg und nehmen Kupfer dazu und dann entsteht diese kleine rötliche Farbe. Ein bisschen mehr Kupfer macht ein Rotgold aus und schon hat man für den passenden Hautton auch die passende Farbe. Denn das passiert auch manchmal, dass man jemand kommt, und vor allen Dingen die Männer, die tragen ja sonst nicht so viel Schmuck und sagen, oh Gold, das gefällt mir gar nicht. Ja, es hat nicht gefallen, weil es bei jemand anders vielleicht gar nicht die richtige Goldtonfarbe war, die derjenige getragen hat. Weil das ist wie beim Kleid oder beim Anziehen. Es passen eben mitunter zu unseren Hautfarben nur bestimmte Farbtöne auch vom Gold. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel gibt es ja noch Weißgold. Ist genau das Gleiche. Wir haben wieder 750 Teile Gelbgold. Dann gibt es Silber und dann noch einen kleinen Teil von Palladium. Das ist auch ein Edelmetall. Ein Platin-Nebenmetall, sagt man dazu. Und das verfärbt das Ganze so grau. Und es ist auf einmal nicht mehr gelb. Ja, und das ist wiederum eine vierte Farbe. Also es gibt ganz viele Farbnuancen, die man dann abstimmen kann. Und natürlich auch durch diese Mischung dieser Metalle entstehen gute Werkstoffe, mit denen der Goldschmied sehr gut arbeiten kann.
Und nicht nur die Stoffe oder mit dem du gut arbeiten kannst, verändert sich, sondern wahrscheinlich auch der Preis, oder?
Genau, also anteilig an den Gold. Am Gold ist der Preis dann auch zu messen. Wenn der Ring ein 333er Gold ist, dann sind da natürlich nur ein Drittel Gold drin. Das ist preiswerter, als wenn man da drei Viertel 750er Gold hat. Genau.
Okay, verstanden. Jetzt hast du schon im Vorgespräch erzählt, dass Trauringe zu deinem Kerngeschäft zählen. Aber was machst du denn noch? Es gibt, glaube ich, so drei verschiedene Sparten bei dir, oder?
Genau. Einmal ist es, wie gesagt, Trauringe am allerliebsten. Die Menschen sind verliebt und wir finden immer ziemlich schnell raus, was sie brauchen, von klassisch bis total ausgefallen. Dann habe ich auch schon jetzt erwähnt, dass ich Anfertigungen für den Kunden direkt mache mit Umarbeitungen von alten Schmuckstücken. Oder eben auch der Kunde hat eine Idee, einen tollen Siegelring mit seinem eigenen Siegel. Wie kann man das umsetzen? Sowas ist die zweite Sparte. Und dann als drittes brauche ich für mich, dass ich meine eigenen Ideen dann auch noch umsetzen kann, egal was es ist. Auch manchmal, dass es ein bisschen verrückter ist oder manchmal auch ganz schlicht. Aber in meinem Kopf sind ganz viele Ideen, die ich auch noch gerne umgesetzt hätte.
Das ist ja auch das Schöne an deinem Beruf, dass du, wie du am Anfang gesagt hast, das Zweidimensionale zum Leben erwecken kannst. Was kostet denn jetzt so ein paar Trauringe? Vielleicht bekommen wir da so ein paar Zahlen dran geschrieben. Und wo liegen dann vielleicht auch die Unterschiede zu beispielsweise Marken und bekannten Juwelierringen?
Also die Trauringe an sich, würde ich heutzutage sagen, schafft man als Pärchen unter 2000 Euro, wenn sie eine bestimmte Qualität haben, nicht mehr so zu bauen. Meistens komme ich schon auf den 3000 Euro im Pärchenpreis und dann natürlich nach oben geht da auch noch was. Aber auch nicht unendlich, weil wir natürlich auch nicht so viel am Finger tragen können. Die Dimensionen sind ja eingeschränkt. Es ist immer entscheidend, wie viel braucht der Ring, heißt, wie groß sind die Hände. Also ein Damenring kann ja eine Größe 47 haben. Das waren früher in meiner Ausbildungszeit noch kleine Puppenhände. Das ist aber heute fast jede dritte Dame hat ganz zarte Hände unter 50 ist die Ringgröße, ist der Umfang des Ringes, ne, 50 Millimeter. Und ein Mann hat mitunter sogar eine Größe 70. Also da sind deutlich viele Zahlen dazwischen und Möglichkeiten. Und das macht natürlich, der Damenring darf ja dann auch zierlich sein. Und der Herrenring braucht auch ein bisschen was an Material, damit der auch cool genug aussieht und männlich. So entsteht ja auch ein Preis, den ich vorher gar nicht so bestimmen kann, weil ich wiederum beim Menschen das sehen muss, was braucht er eigentlich für einen Ring, welche Breite hat er und welche Materialien natürlich auch noch. Das bestimmt ja dann den Preis nochmal zusätzlich. Und dann ist es auch so, wenn man einen guten Goldschmied besucht, dann kriegt man auch nicht ganz zarte Ringe. Auch im Internet kann ich ja natürlich nicht sehen, wie groß ist der Ring, welche Dimensionen hat er, wie sieht das Gold wirklich an meiner Hand aus. Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Das ist die Qualität, die man wiederum dann auch mitkauft, weil eine bestimmte Dicke eines Ringes, bei mir ist meine Lieblingsringstärke, also wie dick ist der Ring an sich, 2 Millimeter, weil wenn der endlos gegossen ist, kann ich den in 20 Jahren ganz locker nochmal ändern in der Größe. Also heißt, wir haben tolle Geräte, die nennen sich Ringweitenmaschinen. Da wird der Ring im Prinzip wie gestreckt auf einer Streckbank. Und wenn er endlos ist, kann er auch nicht reißen, sondern er bleibt in seiner Form so bestehen, wird einfach gestreckt und man kann 3 Nummern locker bei 2 Millimeter Stärke eben strecken und den erweitern, ohne dass ich ihn aufsägen muss und was zwischensetzen muss oder vielleicht auch nicht so gut arbeiten kann und so weiter. Also das ist die Qualität, die man kauft, wenn man bei meinem guten Goldschmied seine Ringe mitnimmt. Und dass man natürlich super beraten wird und die schönsten Ringe der Welt dann gekauft hat und nicht irgendwelche, die irgendwer produziert hat. Genau.
Also kurze Zusammenfassung, welche Faktoren beeinflussen den Ringpreis? Es ist einmal das Material und die Zusammensetzung, es ist die Ringgröße, die Ringstärke. Was gibt es noch?
Dann gibt es natürlich noch das Design. Zum einen können wir ja Steine bei der Dame, übrigens habe ich auch schon bei Männern Steine eingesetzt in den Ring, nach außen sichtbar oder sogar innen versteckt, nur für sich selber. Einen kleinen Rubin zum Beispiel habe ich da mal in den Ring reingesetzt, auch spannend. Also Edelsteine außen verteilen ist natürlich auch noch eine Variante, um seinen Ring wertiger zu machen. Glitzernder oder auch besonderer. Das wäre noch eine Variante. Und natürlich, was das Design angeht, da gibt es auch viele Sachen, die dann den Ring besonders machen. Zum Beispiel gibt es ja Pärchen, wo jetzt der Mann steht jetzt vielleicht auf Weißgold und die Dame, oh, das sieht aber so sportlich aus, ich mag es lieber, wenn da Rotgold ist, und der Mann, oh nee, Rotgold geht ja überhaupt nicht, das sieht zu süß aus, dann schaffe ich mitunter auch kleine Verbindungen, dann gibt's halt einen ganz kleinen Teil Weißgold nur im Damenring, das wird dann ausgefräst und wieder eingesetzt, und dann hat die Dame ein Roségoldring, aber vom Design gibt's ein Stück vom Herrenring da drinne und umgekehrt, und somit gibt's eine Verbindung der beiden Ringe, aber beide haben zum Beispiel ihren eigenen Ring, der zu ihnen passt und nicht irgendwas, wo man eigentlich sagt, oh, das habe ich jetzt nur gemacht, um meiner Frau zu gefallen. So soll es nämlich nicht sein. Und deshalb bedarf es mitunter auch mehr Arbeit und einen besonderen Schritten im Design, die dann auch den Wert nochmal ausmachen können.
Gibt es da eine Faustformel oder eine grobe Orientierung, wie viel teurer ein Ring wird, wenn beispielsweise ein Diamant hinzukommt?
Gibt es eigentlich nicht. Allerdings ist ein Trauring meistens ja limitiert in der Größe, und man will eigentlich nicht so einen großen Stein wie beim Verlobungsring. Beim Verlobungsring haben wir viele Möglichkeiten nach oben zu generieren, weil der Stein eben groß sein kann oder eben klein. Und beim Trauring soll er ja relativ kompakt daherkommen, damit er immer zutragbar ist bei jeder Gelegenheit. Und dementsprechend habe ich auch nicht so viel Materialmöglichkeiten, den Stein einzusetzen. Deshalb ist es bei einem Trauring anders zu betrachten als bei einem Verlobungsring.
Okay, verstanden. Und jetzt so zusammenfassend auch nochmal, wir haben über den Wert eines Schmuckstücks gesprochen. Wie bemisst du dann den Wert? Jetzt unabhängig vielleicht auch von Ringen, wie ist es bei Ohrringen, bei Ketten, bei Armbändern? Was kommt da alles zusammen, damit du am Ende ein Preisschild schreiben kannst?
Also natürlich zum Anfang immer, wie viel Gold habe ich verarbeitet? Dann die Arbeitszeit und dann das Design. und natürlich die Steinbesetzung, die dann eben auch da ist. Zum Beispiel bei Steinen arbeite ich auch nur mit kleinen Händlern zusammen, die relativ ökologisch die Edelsteine einkaufen. Das ist ganz toll, weil die dann eben nicht in der Massenproduktion hierher kommen aus Indien, sondern meine Steinhändler direkt dort kaufen. Und in dem Moment ist der Stein natürlich auch preisintensiver, als wenn ich eine Massenware habe, wo 1000 gleiche Schmuckstücke mit dem gleichen Stein rauskommen sollen. Aber er ist wertvoller für mich, weil er für mich aus der Natur geholt worden ist und auch mitunter besonderer. Gerade habe ich einen wunderschönen grau, ich sage immer nicht farbenen Saphir verkauft. Das sonst ist ja ein Saphir immer so blau, haben wir jedenfalls so gelernt, aber das stimmt gar nicht. Es gibt auch pinke Saphire, roséfarbene, fast grünlich schimmernde, und der hat so eine Nichtfarbe, in leuchtet etwa in verschiedenen Lichtern grünlich, gräulich. Dann wieder ein bisschen roséfarben. Ein ganz toller Stein, der eben von einem ganz kleinen Steinhändler da ist. Und der ist eben auch nicht so preisintensiv, aber trotzdem eine kleine Investition wert gewesen.
Was hat der gekostet? Oder wurde er auch noch weiter verarbeitet? Oder hast du nur den Stein verkauft?
Nein, den habe ich jetzt verkauft als Ring. Als Trauring sogar, auch ein bisschen besonderer. Und der Stein an sich kostet 1000 Euro ohne die Verarbeitung.
Gibt es denn etwas oder ein Schmuckstück, an das du dich besonders erinnerst jetzt aus deinen 15 Jahren, was ganz ausgefallen oder vom Design her so besonders war, dass du da immer noch gerne dran zurückdenkst?
Das ist eine Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, weil da gibt es wirklich viele Sachen. Vielleicht mache ich einfach das, was ich heute gepostet habe. Das ist sehr emotional gewesen heute, weil es kam im Frühjahr oder im Frühsommer kam eine Dame, die hatte Krebs und wollte gerne, dass ihre Enkelkinder, die sie jetzt nicht mehr aufwachsen sieht, etwas hinterlassen, und hat ihren alten Schmuck gebracht. Und dann ging es darum, dass jetzt vielleicht der Fingerabdruck, das ist so eine gängige Idee, irgendwie sich daran zu erinnern, dass da jemand verstorben ist irgendwann, war ja so gedacht. Aber der Fingerabdruck war gar nicht mehr zu sehen, ne, weil die Chemotherapie hat den Finger schon so in Mitleidenschaft gezogen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwann mal ein Schmuckstück schon gebaut habe. Da kamen meine Kunden mit einer Iris-Fotografie. Und das habe ich wieder aufleben lassen, indem ich die Kunden dazu animiert habe, von ihrer Iris, die eben auch einzigartig ist wie unser Fingerabdruck, wie wir selber, ein Foto machen zu lassen. Und diese Iris habe ich dann als Vorlage für eine Gravur in kleinen Anhängern und ein paar Manschettenknöpfe für die Enkel eingebracht. Und das war sehr emotional. Die Dame ist jetzt auch verstorben. Und ich weiß, dass ich was ganz Tolles für sie noch hinterlassen konnte, ne? Dass ihre Nachfahren eben auch was Tolles haben. Und das ist ein Design, das denkt man sich nie aus, das passiert im Leben, ne? Das Leben ist interessant und spannend, und man lernt ganz tolle Leute kennen. Das war eine ganz tolle Oma. Genau.
Wahnsinn, was da aber auch alles möglich ist jetzt aus deiner Brille dann wieder, ne? Also dass der Fingerabdruck hin zu Iris und jetzt was Bleibendes ist, das ja so in einem Schmuckstück dann auch noch 100 Jahre weiterleben kann.
Genau.
Gut, dann sind wir quasi schon am Ende angekommen. Gibt es noch etwas? Ja, also du kannst gerne noch ein bisschen weiter erzählen oder unseren Zuhörerinnen noch was mit auf den Weg geben, was du jetzt vielleicht auch nochmal mit aus der Perspektive von deinem Beruf, von deinem Alltag und so Gold im Alltag vor allem, darüber haben wir ja ganz viel gesprochen, was du da irgendwie noch loswerden möchtest.
Ja, ich bin dafür sowieso, weil ich das ja selber produziere, diese schönen Schmuckstücke, dass Menschen sich darüber bewusst sind, was sie tragen. Ist ja auch beim Kleidungsstück so, aber eben auch beim Schmuckstück, beim Accessoire, Und ich glaube, dass wenn man eine Verbindung aufbaut zu dem, was man da trägt und nicht sagt, ah, das muss hier passen heute mal und ach, nächstes Mal passt es nicht mehr, sondern ich habe hier einen Ring, der ist für mich gemacht, der zeigt mir, wer ich bin, dass ich eine starke Frau bin zum Beispiel und dass ich alles schaffe, einen Motivationsring, einen Talisman als Kette. Das ist eine ganz andere Verbindung und wir bleiben natürlich auch in Verbindung mit dem Handwerk, was ich liebe und was ich auch gerne weitergeben möchte. Und das wird halt durch die Zeit auch schwieriger, es am Leben zu erhalten. Deshalb schaut gerne alle nach den Stücken, die euch wirklich vielleicht auch ein Leben lang begleiten können und euch glücklich machen und nicht nach einer kurzweiligen Angelegenheit. Und das bringt natürlich zum Schluss auch, man kann das dann wirklich immer wieder auch einschmelzen und was Neues machen. Es liegt nicht am Design, sondern am Material, nämlich Gold und Silber.
Also das haben wir auf jeden Fall mitbekommen, da direkt schon mal den Hack anwenden, vielleicht ja jetzt auch in der Weihnachtszeit mal darüber zu sprechen, was ist alles in der Familie, was kann nicht mehr repariert, was wird nicht mehr getragen, ob man da nochmal einen neuen Schliff mit reingeben möchte. Und ja, aber auch so haben wir sehr viel über Gold und vor allem die Herstellung von Schmuckstücken gelernt. Vielen Dank für die ganzen Insights, liebe Sandra, und jetzt auch nochmal für die Bewusstseinsschärfung am Ende. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke euch ganz herzlich und dir und eine wunderschöne Weihnachtszeit wünsche ich.